Was bedeutet Glaube für dich? Ich glaube, dass es bedeutet, die Angst zu überwinden, erneut enttäuscht zu werden. Wir alle erleben etwas in einem Leben, genauso wie auch diese Frau. Wir haben gelesen, sie hat all ihr Gut aufgewendet für was? Für Ärzte, die ihr nicht weitergeholfen haben. Sie hatte eine Krankheit und die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Mit jedem Arztbesuch, den sie dahin rannte, voller Hoffnung wieder genesen zu können, musste sie enttäuscht werden. Sie hat ihr Geld verloren und keine Heilung empfangen. Und ich glaube, das ist auch so ähnlich bei uns. Wir haben Angst, irgendetwas zu wagen, im Glauben zu starten mit Jesus. Und ich glaube, dass damals auch diese Frau, die am Rande der Gesellschaft leben musste, außerhalb der Stadt, weil sie als unrein nach dem Alten Testament galt, ihren Mitgenossen, die außerhalb der Stadt lebten, dieses erzählte: Du, es kommt Jesus. Vielleicht kann er mir helfen. Ich glaube, diese Frauen, die haben sie ausgelacht. Du hattest Geld, du hast die Ärzte bezahlt und keiner von den Ärzten konnte dir helfen. Und jetzt willst du ohne Geld losziehen zu diesem Jesus und der soll dir helfen? Und ich glaube, das ist auch mit uns heute so. Wenn wir es wagen und sagen, ich will es mit Jesus versuchen. Ich will es versuchen, wieder in eine Kirche zu gehen, wieder das Wort Gottes zu lesen, dass das Wort Gottes in mir etwas verändert, werden wir beschmunzelt und ausgelacht. Wir lesen weiter in Vers 27 bis 29. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. In der damaligen Zeit, müssen wir wissen, hat die Frau ihr Leben riskiert. Sie durfte sich den Menschen nicht nähern. Sie musste unrein rufen. Doch sie tat es. Sie riskierte ihr Leben, um ein anderes zu gewinnen. Sie hat gesagt, ich gehe aufs Ganze. Ich glaube, dass wenn ich Jesus nur anrühre, er braucht noch nicht mal die Hände auf mich aufzulegen. Ich rühre nur sein Gewand an und dann werde ich gesund. Wer ist Jesus für mich? Kann Jesus mich wirklich auch so heilen? Habe ich so einen festen Glauben wie diese Frau? Die wenigsten von uns sind mit dieser Krankheit infiziert. Aber womit bist du und ich infiziert? Was ist deine Krankheit? Was ist dein Abstandshalter zu Gott? Vielleicht ist jemand, der hier unter Depressionen leidet. Vielleicht ist jemand, der hier unter Alkohol- und Drogensuchtproblemen leidet. Vielleicht sagt er, nee, Alkohol und Drogen, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin in meinem guten Elternhaus aufgewachsen. Dann fangen wir weiter an. Wie sieht es damit aus mit Vergebung? Kannst du deinem Vater, deiner Mutter vergeben, die vielleicht so oft Unrecht waren in der Teenagerzeit? Vielleicht kämpfst du mit Einsamkeit, vielleicht mit Verbitterung. Vielleicht sind genau das die Punkte, die dich fernhalten. Jesus will, dass wir in die Gemeinschaft kommen. Und in eine Gemeinschaft zu kommen, müssen wir etwas tun. Wir müssen die Angst überwinden, verurteilt zu werden. Wenn ich alleine bin, kann mich keiner verurteilen. Aber wenn ich in eine Gemeinschaft trete, bin ich verletzlich. Ich kann von jemandem die Wahrheit erfahren. Wir hatten gestern auf den Impuls auch gehört, Autsch, das tut weh. Wenn du von jemandem die Wahrheit erfahren möchtest, kann er dich verletzen. Wir glauben als Gemeinde, dass Jesus heilen kann, aber nicht muss. Und wir glauben auch, dass dass es nicht primär Jesus sein Wille und seine Aufgabe war, die Menschen von ihrer körperlichen Krankheit zu heilen, sondern vielmehr von innen heraus. Und genau das lesen wir auch immer wieder hier in dieser Geschichte. Gemeinschaft ist eins der wichtigsten Dinge. Wir brauchen Gemeinschaft. Gott hat uns so geschaffen. Wir möchten immer wieder in einer Gemeinschaft etwas erfahren, nämlich Annahme, Liebe, dass wir dahin kommen, wie wir sind, ein Miteinander erleben, wie es Gott gewollt ist. Und ich glaube, dass es in einer wiederhergestellten Gemeinde möglich ist, in einem Verein, in einer Schule, in egal welcher Form es ist, es ist eine Gesellschaft, aber niemals eine wiederhergestellte Gemeinschaft von Gott. Und Gemeinde ist genau der Ort, der wiederhergestellt worden ist, wo es Menschen gegeben hat, die sich wiederherstellen lassen haben von Gott. Und genau das ist der richtige Ort, wo wir Heilung erleben können. Und dann erleben wir immer wieder zwei Dinge, die falsch laufen in der Gemeinde. Jetzt ehrlich zu uns selbst, zu welcher Kategorie gehören wir? Es gibt oft zwei Kategorien. Wir sind immer noch bei dem Punkt Gemeinschaft. Gemeinschaft kann verletzlich sein. Bin ich einer, der mit Problemen zu kämpfen hat, aber nur die kleinen Dinge den anderen teilhaben lasse? Ich sage nur Dinge, wofür ich nicht verurteilt werden kann, sondern vielleicht sogar noch Verständnis bei den anderen auslöse. Der andere Teil sagt einfach gar nichts. Er begeht einen Fehler, einen schlimmen Fehler und distanziert sich innerlich langsam von seinen Nächsten. In der Gemeinde heißt es Bruder und Schwester. Entfernt sich aus seinen Diensten, aus seinen Dingen, die er immer getan hat, und am Ende ist er körperlich auch nicht mehr da. Wir können es genauso auf die Ehe beziehen. Wenn wir nicht ehrlich zueinander sind, kann unsere Ehe jegliche Gemeinschaft oder Beziehung, die wir haben, mit jemandem nicht halten. Ehrlichkeit zueinander ist ein Muss. Ansonsten entfernen wir uns innerlich. Ich wollte ein bisschen Autos mit euch spielen. Das zeigt, letzten Sonntag saß der kleine Theo mit den zwei Autos am Spielen. Und da kam ja auch dieser Gedanke mit den zwei Autos. Eigentlich müssen sie auf dem Tisch stehen. Aber da wir bei Thema Gemeinschaft sind, Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Es magnetisiert sich nicht. Dieses Zugauto schleppt das andere nicht das Auto ab. Wenn wir das aber drehen, Gott und Sünder, dann schlagen die hier zusammen. Seht ihr das? Die Magnetfelder ziehen sich an und Gott nimmt den Sünder an. Gott kann mit einem Sünder Gemeinschaft haben, aber niemals mit der Sünde selbst. Markus 5, 30, 31. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt und spricht: Wer hat mich angerührt? Ich glaube, diese Frau hatte auch einen Gedanke, die sagte: Jesus, drum bitten kann ich nicht. Ich bin schon lange aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft verstoßen worden. Ich bin schon lange nicht mehr da drinne. Wer bin ich? Ich bin ein Nichts. Ich bin ein Niemand. Jesus ist doch gerade unterwegs mit Jairus, den Synagogenvorsteher. Jesus, der vermeintliche Messias, er hat wahrscheinlich viel bessere Dinge zu tun, als sich um mich zu kümmern. Aber diese Frau hatte einen Entschluss gefasst. Diese Frau hatte einen Glauben und sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre. Und im vollen Glauben fasste sie nach Jesu Gewand. Sie streckte ihre Hand im vollen Glauben aus und sie wurde gesund. Ein Wunder entstand und der Blutfluss stoppte sogleich. Jesus merkte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist und fragte die Jünger, wer hat mich angerührt? Aus menschlicher Sicht ist logisch die Reaktion der Jünger. Die Jünger sagen, Meister, was fragst du? Hier sind so viele Menschen, die drängen und schubsen, die wollen jetzt unbedingt sehen, was du mit dieser, was du mit Jairus und der Tochter machst. Aber nein, Jesus, er besteht darauf. Er bestand darauf, zu erfahren, wer es war. Als diese Frau das hörte, packte sie auch irgendwo die Angst. Wenn das herauskommt, dass ich als Unreine jemanden angefasst habe, könnte das der Tod für sie bedeuten. Und da dachte ich mir, wie gehen wir mit Zwischenfällen um, die immer wieder bei uns passieren? In der Vorbereitung, auf der Arbeit, zu Hause, egal wo, wir stehen unter Stress, der Termin steht fest, die Stückzahl oder das Teil muss fertig werden. Und wir haben ein Ziel, den Kunden das Teil rechtzeitig zu liefern, es zu bewältigen, meine Arbeit, die bevorsteht. Und dann kommen immer wieder diese Kleinigkeiten. Da kommt der Kollege mit irgendeiner Sache, da kommt ein Zwischenfall, jemand vielleicht braust auf, so wie heute im Gottesdienst, eine kleine Sache, wenn wir jetzt nicht drauf reagiert hätten, könnte sie explodieren. Wie reagieren wir auf kleinen Dingen, die in unserem Leben dazwischen stoßen? Ignorieren wir sie einfach oder geben wir ihnen Raum? Widmen wir uns vielleicht diesen Menschen? Beten wir für sie? Sind wir für sie da? Geben wir ihnen ein ermutigendes Wort? Ich glaube, unser Leben, unsere Arbeit fängt erst dann Sinn zu machen, wenn wir uns diesen kleinen Dingen immer wieder widmen. Wenn wir hellhörig sind, wenn wir mit Gott verbunden sind in seinem Geist und uns von ihm leiten lassen. Dieses ist nur ein Nebenschauspielplatz. Eigentlich war ja Jesus auf dem Weg zu der Tochter des Jairus. Jesus lässt sich Zeit. Er lässt sich nicht von Jairus bedrängen. Komm, wir müssen schneller. Die Tochter liegt im Sterben. Nein, Jesus, er wendet sich dieser verstoßenen und verachteten Frau hin. Da muss ich mir auch die Frage stellen, wem gehört meine Zuwendung? Gehört meine Zuwendung den Menschen, die sowieso schon im Rampenlicht, im Mittelpunkt immer wieder stehen, lustig sind? Oder widme ich meine Zeit und stelle mich im Kreis der Verachteten hin? Versuche sie zu ermutigen. Versuche einfach ein Gespräch zu suchen mit ihnen. Die Frau hätte gesteinigt werden können für das, dass sie Jesus berührt hat. Wir lesen in Markus 5, 32, und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Damals war es selbstverständlich die patriarchalische Ordnung. Die Männer haben die Normen und die Werte festgelegt. Die Frauen waren ein Nichts, ein Niemand. Für eine Frau, so wie diese damals, sie war gerade 12 Jahre. Das Heiratsalter hat sich ein wenig nach hinten verlegt heute. Ich denke mal, da heiraten eher zwischen 18 und 30 die Frauen. Und damals war es aber normal, dass Frauen zwischen 12 und 14 verheiratet wurden. Und mit dieser Krankheit, die diese Frau hatte, konnte sie nicht heiraten. Sie konnte keine Kinder gebären. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann war es für eine Frau immer wieder eine Ehre, Kinder zu bekommen und am besten auch noch so viele wie möglich. Was heißt das für diese Frau mit dieser Krankheit? Sie konnte nicht heiraten. Somit konnte sie keine Kinder bekommen. Sie hatte finanzielle Absicherungen, gar keine gehabt. Denn damals galt es, dass wenn du verheiratet wirst, dein Mann dich liebt und ihr Kinder bekommt, war das die Zukunft. Heute sagt man, du musst einen Beruf erlernen, du musst einen guten Abschluss haben, eine Zusatzrentenversicherung haben, erst dann bist du abgesichert. Damals lief der Hase anders. Wer ist von euch 12 Jahre ungefähr? Okay. Jason, komm mal nach vorne. Ich glaube, du verkraftest viel. Diese Frau musste mit 12 Jahren aus dem Elternhaus. Es war damals im Alten Testament so festgelegt, mit dieser Krankheit galt sie als unrein. Die Menschen drumherum haben gedacht, wenn diese Krankheit hat, dann hat irgendjemand gesündigt. Diese Frau wurde aus ihrem Elternhaus verstoßen. Der Vater hat gesagt, du bist nicht mehr meine Tochter. Ich liebe dich nicht mehr. Und ich glaube, heute finden wir immer wieder Situationen in unseren Häusern in Deutschland, die ähnlich aussehen. Die Eltern schreien ihre Kinder an und sagen, du bist ein Nichts, du bist ein Niemand. Alles, was du anfängst, bringst du nicht zu Ende. Du kannst gar nichts. Du bist nicht mehr mein Sohn. Verschwinde von hier. Hau ab. Dieses Zuhause, das Zimmer, was du hast, das betrittst du nie wieder. Das Zuhause ist nicht mehr dein Zuhause. Geh weg von hier. Danke. Wisst ihr, wir schmunzeln drüber, aber wo wir im Sommerurlaub gefahren sind, da durften wir die Wilhelm Bunz CD lesen oder hören. Es war eine Audio-CD, während der Fahrt kann man schlecht lesen. Und da hat er berichtet über sein Leben. Den Bibelraucher kennen wir alle irgendwo, schon mal gehört den Titel, einige schon vielleicht gelesen. Als Wilhelm Bunz als Erwachsener vor Gericht saß, da kam der Vater und musste aussagen. Am Ende sagte er dem Richter, Richter, führen Sie wieder die Todesstrafe ein. Sein eigener Vater sagte dies. Er hat sich geschämt. Jede Tat, die er getan hat in seinem Leben, war immer wieder etwas Niederschmetterndes. Die Eltern waren schon fertig. Diesen Jungen konnten sie nicht erziehen. Dieser Junge wurde erwachsen und er hat ein Verbrechen nach dem anderen getan. Und damals in der Kindheit, er war der Dritte, meine ich, der in der Familie geboren wurde. Die Mutter setzte ihn aus, weil sie ihn nicht haben wollte und legte ihn auf einem Feldweg hin. Und der Vater sagte damals im Gerichtssaal, besser wärst du in dem Feldgraben verreckt. Das ist heute oft in den Elternhäusern zu finden. Vielleicht haben wir so ein Elternhaus nicht, aber es gibt sehr viele davon. Die inzwischen gewordene Frau hatte Ablehnung von ihrem Vater bekommen. Keine Liebe. Und jetzt kommt Jesus und sagt, meine Tochter. Er sagt, meine Tochter. Diese Frau wollte doch eigentlich nur von ihrem Blutfluss geheilt werden. Aber Jesus, er geht dem eigentlichen Problem nach. Ich glaube, dass diese Frau niemals damit gerechnet hatte, dass Jesus das tut. Sie wollte einfach nur das jetzige Problem beseitigen. Aber Jesus, er kennt uns Menschen durch und durch. Er packte das Problem an der Wurzel. Er wusste, wie schmerzhaft es für sie war, aus dem Elternhaus entlassen zu werden, nicht mehr geliebt zu werden. Und weil sie glaubte, sagte Jesus, du bist meine Tochter. Du bist unendlich geliebt. Du bist wertvoll für mich. In einer Beziehung brauchen wir uns nicht zu verstecken. Und schon gar nicht vor Jesus. Vor Menschen schaffen wir es immer wieder. Aber vor Jesus brauchen wir uns nicht verstecken. Wir können ihm alles sagen. Er sieht uns eh schon. Weil er will, dass wir offen und ehrlich zueinander sind, in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie. Jede Gemeinschaft kann nur echte Qualität aufzeigen, wenn wir offen und ehrlich zueinander sind. Gehen zum nächsten Punkt, Bekenntnis. Es ist die Angst, dass das Wunder vielleicht doch nicht hält. Wir haben einige Teenager hier, und vielleicht hattet ihr schon mal einen Freund oder eine Freundin, die verheiratet sind, wissen schon, wie es war. Du lernst einen neuen kennen oder eine, ich erzähle jetzt auch von mir aus, und du kennst diese Person noch gar nicht wirklich. Dann bist du vorsichtig und zeigst diese Person auch erstmal gar nicht in deinem Umfeld, nicht zu Hause, nicht bei deinen Freunden. Du versuchst, diese Person immer mehr kennenzulernen. Stell dir mal vor, du zeigst überall, das ist meine Freundin. Und dann auf einmal, flupp, es war doch nichts. Es ist peinlich. Also versuchst du, sie immer mehr kennenzulernen, sie einzuschätzen. Und dann gehst du her und sagst, das ist meine Frau, das ist meine bessere Hälfte. Ihr müsst euch dran gewöhnen, ab jetzt seht ihr uns immer nur noch zu zweit, bis zum Lebensende. Und ich glaube, das Bekennen auch etwas ist, die Angst zu überwinden, dass das Wunder vielleicht doch nicht hält. Man merkt es immer wieder bei Neubekehrten, sie haben sich mit Jesus aufgemacht und wenn du die kurze Zeit später fragst, hast du es zu Hause erzählt bei deinen Eltern, hast du es auf Arbeit erzählt, hast du es in der Schule erzählt, hast du es irgendjemandem erzählt, ich traue mich noch nicht. Warum? Da ist immer noch diese Angst, dass dieses Wunder, das Jesus vollbracht hat, vielleicht doch nicht hält. Vielleicht falle ich wieder ins alte Muster. Vielleicht gehe ich doch wieder weg von Jesus. Vielleicht könnte es ja wieder Rückschläge geben. Aber wir lesen in Markus 5, 33 und 34, aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Das Interessante ist, sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie warf sich vor Jesus nieder. Sie bezeugte vor den ganzen Menschen, die dort standen, ich unterwerfe mich ihm. Ich gebe mein Leben ihm. Die Menschen die darum standen, sahen dieses Wunder, sahen diese Situation und plötzlich kamen die Synagogenvorsteher und brachten diese schlechte Nachricht. Jairus, deine Tochter ist gestorben. Was sollten diese Menschen jetzt glauben? Jesus war doch eigentlich auf dem Weg zu der Tochter des Jairus und jetzt kommen die Synagogenvorsteher und sagen, deine Tochter ist tot, es ist zwecklos, es ist sinnlos, dass du hier noch weitergehst mit diesem Jesus. Was sollten die Menschen drumherum denken? Jesus hat sein Hauptaugenmerk verloren, es vergeigt. Diese Tochter ist tot. Er hat sich einem Menschen zugewandt, der eh am Rande stand, den eh keiner mehr beachtet hat. Doch Jesus sagte wieder, glaube nur. Er sagte zu Jairus, glaube nur. Das Interessante in Vers 37 und bis Ende, und er ließ niemanden mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und gingen hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita Kumi, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt, und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Ich glaube, das war die erste Prüfung, die die blutflüssige Frau auch hier hatte. Sie bezeugte sich gerade zu diesem Jesus, und dann kommen die Synagogenvorsteher und bringen die schlechte Nachricht. Es ist vergebens. Es ist oft auch so bei uns vielleicht. Wir wollen mit dem Jesus eine Beziehung eingehen, wir wagen es uns, und dann kommt der Alltag. Der Alltag ist oft hart und niederschmetternd. Die Menschen um sie herum waren hin- und hergerissen. Heute ist es genau so. Unser Umfeld ist hin- und hergerissen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Aber Jesus sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Er kam dahin, hörte das ganze Heulen, es war ein Lärm, und er versuchte, die Leute zu beruhigen und sagt: Das Mädchen schläft nur. Eine typische Reaktion. Sie lachten ihn dafür aus. Vielleicht werden wir auch ausgelacht, wenn wir uns an die Bibel festhalten. Wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir vor einem Problem stehen und sagen: Ich vertraue Gott. Die Leute halten uns nicht für voll. Sie belächeln uns immer wieder. Jesus will, dass du glaubst. Er will, dass du trotz deiner Enttäuschungen, die du erlebt hast, egal welche es sind, ob dich Menschen enttäuscht haben in deiner Familie, dein Vater, deine Mutter, vielleicht dein Ehepartner. Gott will, dass du die Angst überwindest, erneut enttäuscht zu werden. Jesus kann dich nicht enttäuschen. Jesus will, dass du Gemeinschaft hast. Er will, dass du in die wiederhergestellte Gemeinschaft gehst, die zum Beispiel die Gemeinde sein kann. Er will, dass du dich verändern lassen lässt. Er will dein Herz verändern. Jesus will dich berühren. Er will dich heilen. Nein, nicht unbedingt deine Probleme erstmal. Er will es von innen heraus machen. Er will zu dir sagen: Meine Tochter, mein Sohn. Und im Nachhinein, genauso wie bei dieser Frau, sich um deine vielleicht körperlichen Probleme oder Probleme, die du hast in deinem Leben. Genau da kann er dir auch beistehen. Er will dir dabei helfen. Er will dir beistehen. Er will dir aus dem steinernen ein fleischernes Herz machen. Wenn wir das steinerne Herz haben, kann Jesus uns nicht berühren. Er kann nicht durch das Wort zu uns sprechen. Es prallt alles ab. Er will uns ein fleischernes Herz geben. Er will, dass dieses fleischerne Herz in dir Veränderung schafft. Veränderung durch das Wort. Überwinde deine Angst und gehe in die Beziehung mit ihm ein. Er will deine Wunden heilen. Und vielleicht sagst du: Diese Geschichte hat mich heute angesprochen. Es ist genau meine Situation, die ich erlebe. Ich fühle mich heute wie diese Frau, verstoßen, verachtet, nicht geliebt. Komm nach dem Gottesdienst auf Menschen zu, denen du vertraust, wo du die Hoffnung hast, dass sie das, was du ihnen erzählst, für sich behalten, für dich beten und dein Leben Jesus zu übergeben. Ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Kampf genauso wie diese Frau hatte. Soll ich zu Jesus gehen oder nicht? Ich war schon bei so vielen Ärzten, keiner konnte mir helfen. Aber dann kam einer, der ihr geholfen hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du hingehst und deine Dinge, die du in deinem Leben mit rumschleppst, vor das Kreuz gibst. Er wird dich dafür reich belohnen. Er wird dir ein ewiges Leben schenken. Das Interessante ist, wir sind bei dem Punkt Bekennen. Bekennen ist eins der wichtigsten Dinge in unserem Leben auch. Jesus kam über den See, hatte die Begegnung mit Jairus. Und wenn wir zurückschauen in Markus, kam Jesus auch von einem Wunder. Er heilte gerade einen Besessenen und fuhr rüber zum anderen Wunder, was wir jetzt gerade betrachtet haben. Und da fand ich auch eine interessante Situation. Dieser Besessene, von allen verachtet, der war verrückt. Der war in seinem Äußerlichen, in seinem Benehmen, er war besessen. Er war verrückt. Die Leute haben gesagt, oh, der schon wieder. Und als Jesus ihn heilte, als er mit Jesus eine Beziehung eingegangen ist, bat dieser Besessene Jesus, lass mich mit dir mitziehen. Ich dachte mir, wunderbar. Ein Jünger, der gerade frisch neu bekehrt ist, kommt jetzt mit Jesus mit und sieht vielleicht, erlebt noch andere Wunder und wird in seinem Glauben bestärkt. Aber was sagt Jesus zu ihm? Nein, du kommst nicht mit. Warum? Jesus gibt ihnen einen Auftrag. Er hat gesagt, du hast etwas mit mir erlebt. Du hast Befreiung erlebt. Er sagte, geh in die Städte und erzähle es. Und das möchte ich uns allen Mut machen, dass wir in die Städte gehen, dass wir in unserem Umfeld gehen und es bezeugen, was hat Jesus mit mir persönlich gemacht? Was war mein persönliches Wunder? Damit Leute motiviert werden, dass sie genauso mit Jesus ein Wunder erleben können. Sie haben es geschafft, Jesu Wort, das Evangelium, die Wunder, alles was geschehen ist, bis heute in unsere Generation zu tragen. Schaffen wir es weiter? Was geben wir unserer nächsten Generation weiter? Gott segne uns im Nachdenken und ich bete noch zum Schluss. Lass uns dazu aufstehen.